Ja, auch ich wünsche euch frohe Weihnachten. Ein zweites Mal, einmal im Video und einmal hier. Schön, dass ihr da seid, beziehungsweise, dass ihr zuguckt. So oft haben wir dieses Jahr gehört, Weihnachten wird dieses Jahr ganz anders. Ob von Politikern oder von Freunden, immer wieder hören wir immer nur diese Worte, Weihnachten wird anders. Und es ist auch genauso gekommen. So ist Weihnachten. Weihnachten ist heute anders. Nehmen wir einfach mal die Weihnachtsfeiern. Normalerweise ist der Advent voll mit irgendwelchen Weihnachtsfeiern, ob mit den Kollegen oder mit der Verwandtschaft oder mit Freunden. Normalerweise trifft man sich und der Terminplan ist voll und man lacht viel zusammen und man freut sich zusammen und alles ist laut. Aber dieses Jahr ist Weihnachten still. Nicht mehr nur Kevin alleine zu Hause, sondern Weihnachten alleine zu Hause. Und weil dieses Jahr Weihnachten eben so anders ist als sonst, dachte ich mir, hey Fabi, wieso machst du es auch nicht mal die Predigt ganz anders? Normalerweise seid ihr es wahrscheinlich auch gewohnt, jedes Jahr gibt es die Weihnachtsgeschichte und da hört man etwas von Engeln, von Hirten, von einem jungen Ehepaar und einem kleinen Kind im Stall. Dieses Jahr habe ich mir einen ganz anderen Text ausgesucht, den hat Sophia gerade vorgelesen. Aus 1. Johannes 1, Verse 1 bis 4, falls ihr das mal nachher nachschlagen wollt. Während die Weihnachtstexte, die wir normalerweise in den Predigten betrachten, meistens darum drehen, wie sich die Weihnachtsgeschichte abgespielt hat, zeigt uns dieser Text aus 1. Johannes, was eigentlich der Kern von Weihnachten ist. Drei Kernwahrheiten lernen wir hier über Weihnachten. Erstens, dass Weihnachten ein Geschenk ist. Zweitens, Weihnachten hat was mit Liebe zu tun. Und drittens, Weihnachten hat was mit Gemeinschaft zu tun. Diese drei Kernwahrheiten wollen wir uns jetzt einmal kurz anschauen. Fangen wir an mit dem Geschenk. Wir haben im Video gesehen, wie Sarah gehetzt ist, hin und her, um irgendwie dieses eine Geschenk für ihre Schwester zu finden. Und ich weiß nicht, was für eine Person ihr seid, aber es gibt an Weihnachten irgendwie zwei Arten von Personen. Die einen sind extrem kreativ und wissen schon im Juni, was sie ihren Liebsten schenken sollen. Und dann gibt es noch so andere, die sind eher weniger kreativ und wissen bis zum 24. manchmal sogar gar nicht, was sie schenken sollen oder bereiten die Geschenke bis heute vor. Und ich kann euch sagen, ich gehöre auf jeden Fall zur zweiten Gruppe. Ich hasse es, Geschenke zu machen. Oder zumindest, sie zu schenken macht Spaß, aber das ganze Suchen ist dann doch ziemlich anstrengend. Und das kann meine wundervolle Frau euch auch bezeugen. Wer an Weihnachten denkt, der denkt automatisch auch an Geschenke. Und 1. Johannes 1 sagt uns, dass das Weihnachtsfest aus einem Geschenk entstanden ist. Dort steht, und das Leben ist uns offenbart worden. Johannes spricht hier davon, dass das Wort des Lebens wurde den Menschen geschenkt, wurde den Menschen gegeben. In seinem Johannesevangelium beschreibt er das nochmal anders und sagt, und das Wort wurde Fleisch. Das Wort, das meint Jesus. Und was dieser Text sagt, ist, Gott selbst wurde Mensch. Und ich habe mich gefragt, okay, was macht ein Geschenk wirklich aus? Wenn wir unseren Kindern etwas schenken, dann sagen wir voll oft, und das haben wir auch im Video zum Beispiel gesehen, nur wenn du dich benimmst, dann kriegst du das Geschenk. Und ich habe mich gefragt, machen wir das Geschenk dann nicht eher zu einem Arbeitslohn? Du musst dir dein Geschenk verdienen. Wenn du dich gut benimmst, dann kriegst du ein Geschenk. Aber eigentlich heißt doch Geschenk, jemand gibt etwas, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Das ist ja eigentlich, was wir ein Geschenk bezeichnen würden, weil sonst hat man ja irgendwie für dieses Geschenk gearbeitet. Und genau das tat Gott an Weihnachten. Nicht, weil wir Menschen uns so gut benommen hätten, Nicht, weil wir Menschen so liebenswürdig sind oder weil wir irgendwas dafür getan hätten, sondern weil Gott sich dachte, ich will den Menschen etwas schenken. Und die Bibel nennt dieses Prinzip Gnade. Aus Gnade hat Gott uns dieses eine Geschenk gemacht. Und ich habe hier mal auch ein Geschenk mitgebracht, so wie Eugen. Aber anstatt dieses Geschenk zu öffnen, wie es Eugen tat, werde ich das Geschenk verschlossen lassen. Und jetzt frage ich euch, was bringt mir ein Geschenk, das verschlossen ist? Eigentlich nichts. Das Geschenk ist dann sinnlos. Es sieht vielleicht schön aus, ist schöne Deko, aber dieser Inhalt, den werde ich niemals erleben, was er für mich zu bedeuten hat. Ganz oft gehen wir mit dem Geschenk von Weihnachten genauso um. Wisst ihr, es gibt viele Menschen, die sagen, dass Jesus richtig gute Dinge gesagt hat. Egal, ob wir bei Philosophen gucken oder andere Religionen, viele sagen, Jesus war ein guter Mensch und hat gute Sachen gesagt. Gandhi zum Beispiel sah in Jesus einen der größten Lehrer der Menschheitsgeschichte. Und sie sagen, okay, wenn wir uns an Jesu Worte halten, dann wird die Menschheit perfekt sein und wir werden ein super Leben führen als Menschen. Seine Mitmenschen wird man lieben, man wird großzügig sein und dann ist man ein guter Mensch. Und als guter Mensch lebt man hier und kann man auch sterben. Doch damit lassen wir Jesus das eigentliche Geschenk ungeöffnet. Denn Jesus unterscheidet sich von allen anderen Propheten aus anderen Religionen oder was andere Religionen sagen. Denn andere Religionen sagen oder andere Menschen aus anderen Religionen, die Propheten sind wie Mohammed, sagen, guck mal, hier, ich habe hier den Weg zu dem Geschenk, zu Gott. Da ist das Geschenk und der Weg geht genau hier lang. Aber wisst ihr, diese Bibelstelle aus Johannes sagt, Jesus ist das Leben. Jesus ist kein Prophet, der uns den Weg zeigt, der uns das Leben einfach nur bringt und sagt, wie das funktioniert, sondern Jesus ist selbst das Leben. Und er ist der Weg dahin. Was bedeutet das? Wenn wir nur das tun, was in der Bibel steht, egal wie gut wir es meinen, egal ob wir vielleicht auch anderen sagen, dass wir Christen sind, dann wird es uns nicht weiterhelfen. Auch wenn Gandhi vollkommen danach leben würde, würde es ihn nicht weiterbringen, weil er nicht das Geschenk auspacken würde. Er würde es sich nur angucken. Aber Jesus ist selbst das ewige Leben. Und erst wenn wir ihn aufnehmen in unser Herz, wenn wir das Geschenk öffnen, dann werden wir erfahren, was es bedeutet, Jesus kennenzulernen. Wir werden erfahren, was es bedeutet, dass Jesus wirklich das ewige Leben ist. Es ist nämlich nicht nur ein Versprechen, was für die Zukunft gilt, sondern ewiges Leben ist eine Lebensqualität, die Jesus jetzt uns schon im Hier und Jetzt verspricht. Das war der erste Kern von Weihnachten, das Geschenk. Zweitens, die Liebe. Auch dieser Aspekt von Weihnachten hat sich in unserer Gesellschaft etabliert. Wir sprechen alle davon, dass Weihnachten ist das Fest der Liebe. Egal, ob wir jetzt wirklich was mit dem Christentum zu tun haben oder nicht. Ich habe mal ein Lied rausgesucht von der A Cappella-Gruppe Pentatonix. Und sie singen ein Lied, das heißt That's Christmas for me. Übersetzt, das ist Weihnachten für mich. Und dort beschreiben sie eigentlich ziemlich gut, was die meisten Menschen unter Weihnachten verstehen. Und in ihrer letzten Strophe singen sie, die Kerzen leuchten im Dunkeln. Und jedes Jahr werden wir immer das eine wissen, das ist die Liebe, die Weihnachten bringt. Warum? Weil das ist es, worum es an Weihnachten geht. Ziemlich schöne Worte. Und ich denke, wir alle sind davon überzeugt, Weihnachten ist das Fest der Liebe, da kommt man mit der Familie zusammen, man lässt alle Streitigkeiten liegen, man versöhnt sich wieder, man vergibt einander. Das verstehen wir unter Weihnachten. Und jeder kitschige Weihnachtsfilm, der im Fernsehen zu dieser Zeit läuft, behandelt auch dieses Thema. Ich habe früher als Kind immer wieder gerne Der kleine Lord geguckt. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Film kennt. Ein ziemlich schöner Film. Ich möchte gar nicht so auf die Handlung eingehen, aber das Ende von dem Film ist typisch für einen Weihnachtsfilm. Nämlich der grimmige Großvater, der eigentlich nichts mit seiner Schwiegertochter zu tun haben will, der wird an Weihnachten auf einmal ziemlich, sein Herz wird weich und er versöhnt sich mit seiner Schwiegertochter, mit der er schon lange im Streit lebt. Und das ist so ein richtiger Weihnachtsfilm. So stellen wir uns Weihnachten vor. Und ich denke, wir alle sind überzeugt und teilen die Meinung, Liebe zählt. Liebe ist wichtig. Ich glaube, keiner, der hier sitzt oder zuguckt, würde sagen, naja, Liebe kann man in die Tonne kloppen, brauchen wir alles nicht als Menschen. Doch ich möchte dir die Frage stellen, wie wichtig ist Liebe wirklich? Die Gesellschaft will uns sagen, dass die Welt und das Universum, das ist alles, was existiert. Alles besteht aus Materie, die wir erforschen können. Unser Körper ist nichts anderes als physikalische und chemische Wechselwirkungen, die bestimmte Dinge hervorrufen. Es gibt keine Seele, es gibt keinen Geist, nur dich, nur das Physische, was wir jetzt vor uns sehen. Und deine Existenz, sie ist auch einfach nur Zufall, durch irgendwelche Mutationen irgendwann entstanden und mehr bist du nicht. 1994 schrieb der Nobelpreisträger Francis Crick ein Buch, das hieß, was die Seele wirklich ist. Und er geht in diesem Buch der Sache auf den Grund und fragt sich, okay, haben wir wirklich eine Seele? Und er schreibt, sie, ihre Freuden und Leiden, ihre Erinnerungen, ihre Ziele, ihr Sinn für ihre eigene Identität und Willensfreiheit. Bei alledem handelt es sich in Wirklichkeit nur um das Verhalten einer riesigen Ansammlung von Nervenzellen und den dazugehörigen Molekülen. Was er damit sagt, ist, es gibt keine Seele. Sowas wie ein Geist gibt es nicht. Deine Gedanken, wie Liebe zählt oder Menschen sind wichtig oder Menschlichkeit ist wichtig, sind nur irgendwelche chemischen und physikalischen Wechselwirkungen und dementsprechend ziemlich unwichtig. Und wenn man einen Wissenschaftler fragen würde, ja, warum sagen wir dann solche Sachen wie Liebe zählt? Warum glauben wir solche Dinge? Dann wird er dir erzählen, dass unsere Vorfahren, da gab es manche, die hatten dann dieses Gefühl und es hat ihnen geholfen zu überleben. Die nicht dieses Gefühl hatten, dass Liebe zählt und dann eben alleine geblieben sind, die sind ums Leben gekommen und die das benutzt haben, die haben dann überlebt. Und das ist halt dieser Mechanismus, wie Evolution funktioniert. Das heißt aber auch, wenn irgendwann Liebe nicht mehr wichtig ist zum Überleben, dann wird die Natur uns einfach ausrotten. Das ist die Schlussfolgerung daraus. Liebe zählt also eigentlich nicht wirklich. Sie ist gerade im Moment gut, weil wir überleben müssen, aber für mehr als Überleben brauchen wir Liebe nicht. Das ist die Antwort von manchen, nicht der Wissenschaft, sondern von Menschen, die nicht glauben, dass ein Gott existiert. Und ich kenne viele Menschen, die genau davon überzeugt sind. Freunde von mir, die sagen, ja, es gibt wirklich nur die Materie, nur das, was wir sind, was wir anfassen können, was wir erforschen können. Liebe ist nichts mehr als irgendwelche chemischen Reaktionen im Gehirn. Aber, was ich interessant finde, niemand, den ich kenne, lebt nach diesem Prinzip. Dass er sagt so, ja, Liebe zählt nicht und genauso lebe ich auch. Sondern jeder tut so, als wenn Liebe wirklich zählen würde und als wenn Liebe wichtig wäre. Und ich sage euch, Weihnachten beweist uns das Gegenteil. Weihnachten zeigt uns, Liebe ist wichtig. Weihnachten zeigt uns, Liebe existierte schon vor der Welt. Liebe schuf die Welt und Liebe rettete die Welt. Woher weiß ich das? Johannes deutet es hier an, indem er sagt, das Leben war vorher, vor Erschaffung der Welt, schon beim Vater. In seinem Evangelium schreibt er, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Wir müssen hier für Wort immer Jesus einsetzen. Im Anfang war Jesus und Jesus war bei Gott und Jesus war Gott. Andere Religionen erzählen uns, dass wenn es einen Gott gibt, dann ist er entweder ein unpersönlicher Gott, der die Welt schuf und sich dann aus der Welt zurückzog, oder es ist ein einzelner Gott, der die Welt schuf und damit erst die Liebe auch schuf. Weil wenn es niemanden gibt, dann hat er auch niemanden, den er lieben kann. Der Gott der Bibel ist anders. Die Bibel sagt, es gibt einen Gott und dieser Gott ist ein Geheimnis, denn er ist nicht irgendwie nicht alleine, sondern er ist ein Gott und gleichzeitig drei Personen. Vater, Sohn und Heiliger Geist, die schon seit Ewigkeiten her existierten und sich schon von Ewigkeiten her liebten. Und so schuf Gott gar nicht die Liebe mit der Welt, sondern die Liebe existierte schon vor der Welt. Und aus Liebe schuf Gott, dieser Gott der Liebe schuf dann die Welt. Und dann kommt es noch besser. Gott rettete die Welt durch Liebe. Denn, das hören wir auch oft, aber warum sollte Gott denn sonst Mensch werden, gefoltert werden, geschlagen werden, vieles erleiden? Generell als Mensch zu leben, heißt zu leiden, wenn er das nicht aus Liebe tun würde. 1961 schickte die UdSSR den ersten Astronauten ins Weltall. Und dieser Astronaut sagte angeblich, ich habe gesucht und gesucht im Weltall, aber Gott habe ich nicht gefunden. Und für manche war das der Beweis, Gott gibt es nicht. Wir waren doch im Himmel und Gott war nicht da. Und C.S. Lewis beschäftigt sich mit der Antwort auf die Frage, okay, wieso haben die Gott da oben nicht gefunden? Wo ist Gott dann? Und er beschreibt es folgendermaßen. Gott ist kein Objekt in unserem Weltall. Das heißt nicht, Gott ist nicht so wie unser Nachbar, der daneben wohnt, dass wir einfach nur rausgehen, zu seiner Tür anklopfen und sagen, hallo, wir sind da. So, in so einer Beziehung stehen wir nicht zu Gott. Er vergleicht das eher, wie ein Autor in einer Beziehung steht zu dem Buch, das er schreibt. Wenn wir uns, ich habe hier mal ein Buch mitgebracht, Hamlet von Shakespeare, wenn wir uns mal das Theaterstück anschauen würden, dann würden wir sagen, okay, Shakespeare, den finden wir nicht in diesem Stück. Also wir können das Stück hier lesen und Shakespeare als Person finden wir darin nicht. Zum Beispiel auch die Personen in Shakespeare, zum Beispiel Prinz Hamlet, er könnte sagen, ich kenne die ganze Geschichte. Ich weiß, was alles passiert, aber Shakespeare, den gibt es nicht. Und damit hätte er an sich recht. Shakespeare finden wir in dem Buch Hamlet nicht. Und trotzdem sagen wir Zuschauer oder Leser oft, dass wir Shakespeare in diesem Buch finden. Was finden wir von Shakespeare? Wir finden Shakespeares Emotionen, Gedanken, Ideen. Das sind Dinge, die wir von Shakespeare hier finden. Aber Prinz Hamlet, der in dieser Geschichte drin ist, David Shakespeare nicht so einfach entdecken können. Wie könnte sich das ändern? Okay, wir könnten sagen, Shakespeare könnte sich hinsetzen und könnte anfangen und schreiben, ich bin Shakespeare und ich liebe es, Geschichten zu schreiben. Und das schreibt er in Hamlet rein. Ab diesem Zeitpunkt hätte Hamlet die Möglichkeit, Shakespeare ein bisschen kennenzulernen. Das heißt, erst wenn der Schöpfer Informationen von sich selber den Geschöpfen offenbart, den Geschöpfen zeigt, haben wir als Geschöpfe die Möglichkeit, etwas über ihn zu erfahren. Und wisst ihr was? Gott hat noch etwas viel Besseres gemacht. Dorothy L. Sayers, eine Schriftstellerin, die Kriminalromane schrieb, war eine der ersten Frauen, die in Oxford absolvierten. Und eine ihrer bekanntesten Figuren war Lord Peter Wimsey. Er war ein Amateurdetektiv. Und Wimsey war lange Zeit Single in seinen Büchern. Und dann lernte er eine Frau kennen, Harriet Wayne. Diese Frau, sie war Schriftstellerin für Kriminalromane. Sie war eine der ersten Frauen, die an Oxford absolviert hatten. Fällt euch da was auf? Ziemlich ähnlich mit Dorothy, der Autorin. Und manche von Dorothys Verwandten sagen auch, dass Dorothy diese Einsamkeit ihres Charakters gesehen hat und dass sie sich in ihn verliebt hat und dass sie sich selbst in die Geschichte schrieb, um ihn aus seiner Einsamkeit zu befreien. Irgendwie süß, oder? Und so was Ähnliches hat Gott für uns getan. Gott schaute auf die Welt, er sah das Chaos, er sah die Verzweiflung der Menschen, er sah die Verlorenheit und er liebte uns von ganzem Herzen. Er schrieb sich selbst in die Welt, er wurde Mensch in Jesus Christus und starb für uns am Kreuz. Liebe zählt. Genau das zeigt uns Weihnachten. Der dritte Kern von Weihnachten ist die Gemeinschaft mit Gott. Es ist nicht nur ein Kern von Weihnachten, sondern ist das Ziel. Johannes zeigt uns, dass indem er schreibt, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Das Ziel von Weihnachten war nicht nur eine schöne Geschichte uns Menschen zu erzählen, sondern Gott kam uns nahe. Er wollte uns nahe kommen, um eine Beziehung mit uns anzufangen. Gott verließ die Unendlichkeit, um dir nahe zu sein. Warum geht das nicht, dass wir anders Gemeinschaft mit Gott hatten? Ich möchte das versuchen, an der Sonne zu erklären. Habt ihr schon mal versucht, in die Sonne zu schauen? Ja, okay, manche nicken hier. Ich hoffe, ihr habt das nicht zu lange gemacht. Hat das gut funktioniert? Nee. Ja, ich habe es auch mal versucht. Sollte man auch nicht zu lange machen, weil wenn man zu lange in die Sonne guckt, dann im besten Fall entzündet sich einfach nur die Bindehaut. Im allerschlechtesten Fall wirkt man sogar komplett blind. Weil die Strahlen der Sonne so hell sind, dass unser Auge nicht schafft, das zu verarbeiten und dass unser Auge dadurch sogar verletzt wird. Und die Sonne ist eigentlich ein ziemlich gutes Beispiel auch, wie das mit Gott funktioniert. Auch Gott umstrahlt ein Licht. Die Bibel nennt es die Herrlichkeit Gottes. Es ist gar nicht so einfach zu beschreiben, was das ist. Aber stellt euch das abstrakt vor, wie wenn Gott von einem Licht umleuchtet wird. Und wir Menschen, das ist so hell, wir können uns gar nicht Gott nahen. Es gibt eine sehr bekannte Geschichte, wo Mose zu Gott sagt, Gott, ich würde so gern dein Angesicht sehen, darf ich dich sehen? Und Gott sagt zu ihm, tut mir leid, Mose, wenn ich mich dir wirklich zeige, kein Mensch kann Gott wirklich von Angesicht zu Angesicht sehen. Und was Gott dann macht ist, okay Mose, stell dich da auf den Felsen, da ist so eine Felsspalte und ich werde meine Hand über dich halten, also werde dich beschützen und werde ganz schnell vorbeihuschen und dann kannst du mich einen kurzen Augenblick sehen. Und so hatte Mose die Möglichkeit, ganz kurz Gottes Herrlichkeit zu sehen. Und weil Gott Mensch wurde, also Johannes sagt in seinem Evangelium, und wir haben die Herrlichkeit Gottes gesehen. Das heißt, Gott sagt, Gott wurde Mensch und gab uns somit die Möglichkeit, ihn zu sehen. Wir können das vergleichen. Ich habe hier eine Sonnenbrille mitgebracht. Wenn man eine Sonnenfinsternis sehen will, dann braucht man auch extra Brillen. So eine hatte ich leider nicht. Jetzt mal eine Sonnenbrille. Und diese Sonnenbrille ermöglicht mir zumindest kurz in die Sonne zu schauen. Und Jesus können wir so ähnlich verstehen wie eine Sonnenbrille. Wie dieser ein Filter. Durch diesen Filter haben wir die Möglichkeit, Gott in einer gewissen Art und Weise zu sehen. Wir sehen Gottes Eigenschaften. Wir sehen seine Güte, seine Gnade, seine Liebe, seine Herrlichkeit in Jesus selbst. So hat Gott die Unendlichkeit verlassen, um dir nahe zu kommen. Aber Gott ist ein Gentleman. Er tritt nicht die Tür deines Herzens ein und sagt so, hier bin ich und jetzt bestimme ich, sondern er ist den großen Schritt auf dich zugegangen, den du selbst niemals gehen könntest. Und er wartet jetzt vor deiner Tür und wartet, dass du ihm aufmachst, damit er Gemeinschaft mit dir haben kann. Wie können wir Gott finden? Vor Gott wegzulaufen ist wesentlich einfacher, als Gott zu finden. Wenn du vor Gott weglaufen möchtest, dann kann ich dir auch ein paar Tipps geben. Versuche, deinen Terminplan so voll wie möglich zu machen. Versuche, möglichst keine stille Sekunde zu bekommen. Versuch am besten Netflix und irgendwelche Fernseher die ganze Zeit laufen zu lassen. Gönn dir keinen Moment der Stille. Und ich sag dir, du wirst es wahrscheinlich schaffen, vor Gott wegzulaufen. Aber um Gott zu finden, müssen wir still werden. Dazu eignet sich beispielsweise ein Weihnachtsgottesdienst oder normaler Sonntagsgottesdienst, in dem wir hier hinkommen, selber still werden und zuhören, was Gott sagt. Oder indem wir früh morgens aufstehen, wenn alle noch schlafen und die Bibel aufschlagen und da nach Gott suchen, was Gott uns Menschen zu sagen hat. Und wisst ihr, was dann passiert? Johannes sagt es uns. Johannes sagt, die Folge von Weihnachten ist vollkommene Freude. Ein unglaublicher Begriff. Wir müssen uns das vorstellen wie eine Quelle, die in unser Herz gelegt wird. Jesus selbst, das ewige Leben, kommt in unser Herz und gibt uns ständig Freude. Und diese Freude wird uns durchdringen. Sie wird alles, unser ganzes Sein einnehmen. Das ist die Freude, die Weihnachten bringt, wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen. Und jetzt möchte ich auch schon langsam zum Schluss kommen. Die Frage, die sich am Ende stellt, ist das alles überhaupt wahr? Ich meine, ich kann mich hier vorne hinstellen und ich kann viel erzählen. Aber warum solltest du oder warum sollte ich dem allen Glauben schenken? Die Menschen damals, die waren ja ziemlich naiv, deswegen, die wussten nicht viel von Naturwissenschaft und haben deswegen alles geglaubt. Das stimmt nicht. Schon die Menschen damals waren sehr klug. Wenn du das nicht glaubst, dann schlage ich dir vor, nimm mal Aristoteles oder Platon und versuche zu verstehen, was sie da sagen. Ist gar nicht so einfach. Die Menschen waren damals schon sehr schlau und auch damals, zur Zeit Jesu, zur Zeit von Johannes, gab es Menschen, die gesagt haben, ja, Jesus, alles gut, er war ein Mensch, der hat gute Sachen gesagt, die wir auf jeden Fall übernehmen können, aber dass Jesus Gottes, der Sohn Gottes, Quatsch. Und Johannes, er verteidigt mit Haut und Haaren, was er da sagt. Er sagt, ich habe es gesehen mit meinen eigenen Augen, ich habe es gehört, ich habe es angefasst. Jesus ist wirklich der Sohn Gottes. Wenn ich dich von etwas überzeugen wollte, dann würde ich wahrscheinlich genau solche Worte wählen. Ich würde dir sagen, ich habe es doch gesehen, ich habe es gehört. Das stimmt wirklich, ich erzähle euch keinen Quatsch. Und es gibt wirklich einige Argumente, die dafür sprechen, logische Argumente, dass der Glaube gar nicht so dumm ist. Ich möchte dich einladen, dich damit zu beschäftigen. Denn ganz ein Beispiel möchte ich euch anführen. Die Jünger Jesu waren alle bereit, für ihren Glauben zu sterben und sie taten das auch. Einige Nachfolger Jesu wurden in Kolosseen hingestellt und verbrannt. Und es gibt außerbiblische Quellen, die sagen, dass sie, während sie gebrannt haben, für ihre Verfolger beteten und Lieder sangen. Das ist so krass, wie das überhaupt geht. Und wäre das alles eine Lüge, dann wären sie nicht bereit, solche schlimme Dinge für den Glauben zu erleiden. Aber sie waren bereit, weil sie fest davon überzeugt waren. Sie waren wirklich fest davon überzeugt. Selbst wenn ich an einer Sache zweifeln würde, wäre ich nicht bereit, dafür zu sterben. Ich wette ja noch nicht mal mit meiner Frau, wenn ich mir nicht ganz sicher bin, dass ich gewinnen würde. Und ich möchte, dass du dich wirklich mit dieser Frage auseinandersetzt, dich herausfordern. Ohne Gott sind wir alles nur physikalische und chemische Wechselwirkungen. Dann ist Liebe unwichtig und das Leben hat keinen Sinn, kein Ziel und keinen Wert. Aber mit Gott bekommt das Ganze ein Ziel und einen Sinn und einen Wert. Ich lade dich ein, komm heute zu Jesus und fange eine Beziehung mit Jesus an. Habe Gemeinschaft mit ihm und bekomme dieses ewige Leben in dein Herz. Falls du Interesse hast, darüber zu reden, dann könnt ihr uns gerne auch anschreiben, auf unsere Webseite gehen, unten info@boil, ja, ich weiß gerade die nicht auswendig, aber da könnt ihr nachschauen und schreibt uns. Wir sind gerne bereit für ein Gespräch mit euch und mit euch darüber zu reden. Es lohnt sich. Lasst mich kurz für euch beten. Ihr könnt gern sitzen bleiben. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns an Weihnachten ein Geschenk gemacht hast, dass du uns mit Liebe überschüttet hast und dass du zu uns gekommen bist, um Gemeinschaft mit uns zu haben. Ich bete, Herr, dass wir das alles erfahren, nicht nur an Weihnachten, sondern jeden Tag in unserem Leben. Und ich bitte dich für jeden, der zugehört hat, dass er seine Beziehung mit dir reflektiert und sich fragt, wie sein Stand ist und dass du in sein Leben kommst. Amen.